Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und meinsportpodcast.de.
Athletik, Dynamik und Strategie, das sind Fertigkeiten, die bei einer Fechterin extrem gut ausgeprägt sein müssen, wenn sie erfolgreich sein will. Bei Degenfechterin Alexandra Ndolo ist das der Fall. Und dann kommt da noch eine weitere Eigenschaft hinzu, die ihr in ihrer sportlichen Karriere bisher sehr von Nutzen war.
Ich bin aber, glaube ich, auch eine relativ realistische Person, die weiß, was in dem Moment gerade möglich ist und die sich den Gegebenheiten schnell anpasst.
So hatte sie die verpasste Olympia-Qualifikation für die Spiele 2016 zum Beispiel schnell verdauen können. Und so hat sie auch die Corona-Zwangspause und die Verschiebung der Olympischen Spiele 2020 auf dieses Jahr gut überstehen können. Obwohl sie erzählt, wie lange sie schon von der Teilnahme bei Olympia träumt.
Ich bin, seitdem ich 10 Jahre alt bin, ein großer Fan der Olympischen Spiele. Da habe ich sie das erste Mal im Fernsehen gesehen. Und es ist einfach dieses große Sportfest. Die Tatsache, dass sich dort 10.000, ein bisschen mehr als 10.000 Athleten treffen, die alle ähnlich ticken, die alle ihr Bestes geben wollen, zu der Spitze auch irgendwie ihrer Sportart gehören und alle ähnlich sportverrückt sind.
Und sportverrückt ist Alexandra Ndolo auch. Deshalb arbeitet sie aktuell hart dafür, im Sommer in Tokio starten zu dürfen und ist dem Fechten persönlich unendlich dankbar, denn
es ist tatsächlich auch so eine Art Schule des Lebens. Fechten verlangt einem sehr viel Disziplin ab und auch Durchhaltevermögen, weil eben, wenn man ein Turnier nicht gewinnt, geht man aus einem Turnier mit einer Niederlage raus. Egal wie gut man vorher gefochten hat, egal wie oft man gewonnen hat, am Ende steht eine Niederlage und das muss man dann auch irgendwie erstmal verarbeiten können.
Alexandra ist aber nicht einseitig auf Sport fixiert. Sie blickt auch über den Tellerrand raus. Die Sportsoldatin studiert Wirtschaftspsychologie und engagiert sich vor allem auch sozial. Zum Beispiel für die Entwicklung ihrer Sportart Fechten in Kenia. Die hat sie dort quasi aus der Taufe gehoben und sie engagiert sich gegen Rassismus.
Ich persönlich habe da auch kein Problem damit, dann eben Sachen zu erklären und eben aufzuklären.
Hallo, mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße euch zu Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, dem gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SID, sportfrauen.net und meinsportpodcast.de. Wir klären euch heute auf über eben die Degenfechterin Alexandra Ndolo. Die steht im Mittelpunkt dieser Episode und ich hatte eben schon ihr soziales Engagement angesprochen. Ein Engagement, das auch ihrer eigenen Lebensgeschichte entspringt. Denn Alexandras Mutter kommt aus Polen, ihr Vater aus Kenia. Sie selbst wurde in Bayreuth geboren und weiß deshalb auch, wie schwierig es sein kann, als Mensch mit nicht weißer Hautfarbe in Deutschland zu leben und sich auch im Fechtsport zu behaupten. Denn der ist, wie sie selbst sagt, eine noch relativ weiße Sportart. Trotzdem hat sie zum Glück bisher dort selbst nur selten Erfahrungen mit Alltagsrassismus machen müssen.
Ich hatte bisher nur einen unangenehmen, wirklich sehr unangenehmen Vorfall in meiner Fechtkarriere, den ich dann aber auch geklärt habe, den ich dann auch der Verbandsspitze gemeldet habe und das hat sich dann auch gelöst, das Problem.
Aber Alexandra will helfen, dass niemand mehr überhaupt solche Erfahrungen machen muss, weder im Sport noch im alltäglichen Leben. Und deshalb engagiert sie sich. Wir hatten von ihr schon gehört, sie könne sich an Gegebenheiten schnell anpassen. Aber das bedeutet nicht, dass sie sich mit den Gegebenheiten auch arrangiert. Alexandra passt höchstens ihr Verhalten so an, dass es ihr gelingt, gesellschaftliche Missstände zu benennen, aber auch zu bekämpfen. Und deshalb engagiert sie sich innerhalb der Interessenvertretung Athleten Deutschland auch in der Antirassismus AG. Die war letztes Jahr unter dem Eindruck der Black Lives Matters Bewegung entstanden.
Da wollte ich mich auch einfach einbringen und meinen Teil dazu beitragen, weil ich inzwischen durch den Sport auch eine gewisse Plattform habe und meine Stimme dafür auch einsetzen wollte. Und die AG ist eine großartige Idee. Wir haben da jetzt auch schon viele Ideen zusammengetragen und wissen, wie wir uns weiter engagieren wollen. Und ich glaube, dass man damit wirklich was erreichen kann, weil wir sind Athleten aus den verschiedensten Sportverbänden Deutschlands und sehen die Problematik, glaube ich, sehr ähnlich.
Und Alexandra blickt auch über Deutschland hinaus. Sie weiß nämlich, wie privilegiert sie als Sportlerin in Deutschland lebt. Zum einen, weil sie Sportsoldatin der Bundeswehr ist, die sich auf ihr Training konzentrieren kann. Zum anderen aber auch, weiß sie, welche Möglichkeiten ihr der Sport selbst schon geboten hat und immer noch bietet.
Ja, ich war 2014 an einem Punkt in meiner Karriere, wo mir aufgefallen ist, ich wusste das natürlich schon vorher, aber ich hatte so einen Moment, wo mir aufgefallen ist, okay, du hast 4 von 5 Kontinenten bereisen können, du hast wahnsinnig viele interessante Menschen kennengelernt und das hat dir der Sport ermöglicht. Das wäre sicherlich von meinem Background her nicht möglich gewesen, weil meine Eltern das mir einfach nicht hätten bieten können, weil das Geld nicht da war. Und ich wollte diese Möglichkeiten auch eben in Kenia den Jugendlichen ermöglichen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mich eben in Deutschland engagiere oder in Polen, in dem Land, in dem meine Mutter geboren ist. Aber dort gibt es bereits Fechtverbände oder gab es bereits Fechtverbände und eben auch die ganzen Strukturen. Und in Kenia gab es noch wirklich nichts.
Es gab dort nichts, bis ich Alexandra engagierte und binnen weniger Jahre half, dort Strukturen aus dem Boden zu stampfen.
Ich habe dann 2015 Kontakt aufgenommen zu einem fechtbegeisterten Trainer in Kenia, der eigentlich aus dem Taekwondo kam und der Lust hatte, eben an diesem Projekt zu arbeiten. Und wir haben dann noch ein paar Menschen mehr gefunden, die Lust hatten, das Fechten eben vorzustellen und dann auch zu verbreiten in Kenia. Und seit 2015 sind wir dann jetzt dabei, das Fechten voranzutreiben. Und seit 2019 ist Kenia auch ein Teil des Weltfechtverbands.
Eine rasante Entwicklung, die aber auch viel Organisationsarbeit erforderte. Arbeit, die Alexandra aber gerne leistete.
Also ich habe Sachspenden gesammelt von Deutschland aus und habe die dann nach Kenia gebracht. Oder meine Mutter, wenn sie nach Kenia gereist ist, hat die mitgenommen. Sodass da einfach der Grundstock schon mal vorhanden war. Und ich habe mich um den Papierkram gekümmert. Also habe dann irgendwann gesagt, okay, wenn wir dem Ganzen noch eine größere Struktur geben wollen und das Projekt eben auch Verband angehen wollen, dann müssen wir da Kontakte zum Weltverband aufbauen, die ich vorher auch schon ein bisschen hatte. Und habe da mich quasi um die Organisation gekümmert.
Und die Mühen haben sich gelohnt. Ihre Angebote werden begeistert aufgenommen. Sie hat auch gerade die Kinder der ärmeren Bevölkerung zum Fechten bringen können und auch persönlich sehr schöne und vor allem erfüllende Erlebnisse gehabt.
Wir hatten vor allen Dingen ein Mädchen, auf das ich sehr stolz bin, dass wir da nach eigenen Worten irgendwie so ein bisschen von der Straße mitholen konnten mit dem Projekt, weil sie gesagt hat, sie hatte jetzt eine Beschäftigung nach der Schule, die sie eben so von der Straße weggeholt hat. Und die hat jetzt letzte Woche ihre Reise nach Südafrika angetreten und wird jetzt zur Trainerin ausgebildet in Südafrika in der offiziellen Trainerakademie des Weltverbands. Und das ist natürlich großartig und ich hoffe, das ist nur eine von vielen Geschichten, die wir da irgendwie noch erzählen können.
Aber obwohl Alexandra solche Erfolgsgeschichten vorzuweisen hat und zu Recht voller Stolz davon erzählt, als politische Aktivistin sieht sie sich trotzdem nicht, sondern in erster Linie immer noch als Athletin. Und der Athletin Alexandra Ndolo widmen wir uns jetzt.
Das Interesse von Alexandra Ndolo am Fechten begann erst spät. Als Kind hatte sie zunächst begeistert Leichtathletik betrieben, spielte Klavier und Geige. Ehe sie dann im Alter von 9 Jahren zum modernen Fünfkampf kam. Schnell wurde dabei das Fechten ihre stärkste Disziplin. Während des Schüleraustauschjahres in den USA spielte sie auch Basketball. Doch zurück in Deutschland spezialisierte sich Alexandra dann, im Jahr 2006 mit 20 Jahren, endgültig auf das Degenfechten und kletterte die deutsche Rangliste nach oben. Seit 2014 gehört sie zum A-Kader der Damendegen-Nationalmannschaft und sie ist erfolgreich. 2017 gewann sie in Tiflis EM Silber und 2019 in Düsseldorf EM Bronze.
Nicht schlecht für eine Späteinsteigerin und letztlich auch Selfmade-Fechterin, die von sich sagt, sie habe sich ihren ganz eigenen Stil zusammengebastelt. Und wie dieser Stil aussieht, kann uns vielleicht Jonas Wagner etwas genauer erklären. Jonas ist Fechtressurleiter beim Sportinformationsdienst SID.
Da sie so spät angefangen hat, war es auch einfach schwierig, das aufzuholen, was früh in traditionellen Fechtschulen an Grundlagen im Fokus steht. In Italien etwa oder in Russland oder Frankreich. Also in den Ländern, in denen Fechten eine große Rolle spielt und die immer sehr weit vorne sind. Alexandra ist stattdessen ihren eigenen Weg gegangen und der Erfolg gibt ihr da auch recht. Ihr Repertoire ist bunt gemischt, mitunter auch unberechenbar und deshalb können Gefechte gegen Alexandra für die Konkurrenz zu einer großen Herausforderung werden.
Jonas, was sind denn die Gründe, dass Alexandra, obwohl ihr im Vergleich zur Konkurrenz ja einige Jahre Fechtpraxis fehlen, trotzdem so erfolgreich ist?
Alexandra war schon von klein auf sportlich unterwegs. Sie hat früh mit Leichtathletik angefangen, ist dann mit 9 Jahren zum modernen Fünfkampf gekommen. Und weil dort ja bereits mit dem Degen gefechtet wird, hat sie auch schon Fechtpraxis gesammelt. Und das hilft sicher. Aber das ist natürlich was anderes, weil sie nicht diese ganz spezielle Fechtschule und diese Ausbildung von Kindesbeinen an durchlaufen hat. Um diesen, sagen wir mal, Rückstand aufzuholen, musste sie natürlich hart arbeiten. Da gehört dann einerseits die Bereitschaft zur Hingabe dazu, andererseits der eigene Einsatz und der Wille. Und beim Fechten spielt der Faktor Erfahrung eine große Rolle. Und die hat sie mittlerweile. Eine ihrer Stärken ist auch, dass sie immer sehr besonnen auftritt und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Es wirkt auch so, dass sie die Dinge um sich herum und auch sich selbst sehr gut einschätzen kann. Das ist sicher auch ein großer Vorteil. Und dass sie zu den Besten gehört, hat sie auch schon längst gezeigt. Sie hat EM-Medaillen geholt, 2017 in Silber, 2019 in Düsseldorf vor eigenem Publikum in Bronze. Also sie muss sich da als Spätstarterin in keinster Weise verstecken.
Und wie sehr schadet einer Späteinsteigerin wie Alexandra dann so eine lange Fecht-Wettkampfpause wie die, die Corona-Pandemie jetzt erzwungen hatte?
Die lange Pause ist natürlich ein großes Problem, denn die Sportart lebt ja vom Zweikampf, diesen direkten Duellen mit anderen und der spielerischen Auseinandersetzung. Und Alexandra hatte wie die anderen Fechterinnen und Fechter jetzt über ein Jahr keinen internationalen Wettkampf mehr. Der Deutsche Fechterbund hatte deshalb Ende des vergangenen Jahres zumindest eine kleine nationale Turnierserie aufgebaut, die sicher hilft, aber auch kein Ersatz für die fehlenden internationalen Turniere ist. Es fehlen da einfach die Vergleiche, die Praxis fehlt. Und deshalb ist es momentan auch so schwer einzuschätzen, wo die einzelnen Nationen gerade stehen. Und ein anderes Problem sind die Trainingsmöglichkeiten, wenn wir auf andere Nationen schauen. Wenn wir auf Länder schauen, die, sagen wir mal, die Pandemie eher auf die leichte Schulter genommen haben. Da gab es weniger Einschränkungen, da konnte einfach fröhlich weiter trainiert werden. Und das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen im Vergleich zu Deutschland. Alexandra hat dann bei uns hier in Deutschland im vergangenen Sommer improvisiert, als sie nicht in die Halle durfte, hat eine Trainingspuppe mit nach Hause genommen, im Wohnzimmer aufgestellt, auf die Heizung gebunden, um dann dort trainieren zu können, um nicht das Gefühl für die Distanz oder den Angriff zu verlieren. Und mittlerweile, glücklicherweise, ist wieder relativ normales Training möglich, mit Hygienekonzepten natürlich, aber zwischenzeitlich war das doch sehr eingeschränkt.
Und um sich noch weiter zu verbessern, kämpft Alexandra beim Training ihres Vereins Bayer Leverkusen auch gerne mal mit männlichen Junioren und kann da sehr gut dagegenhalten, sich behaupten. Und das ist ja dann auch in Tokio gefordert, wobei sich Alexandra dafür ja erst noch qualifizieren muss.
Wir haben die Chance mit dem Team, ich habe die Chance in der Einzelquali. Ich hoffe, dass wir uns mit dem Team qualifizieren, weil das 2 Wettkampftage wären, weil es einfach auch schöner ist, mit dem Team dann vor Ort zu sein und auch diesen Teamwettbewerb zu bestreiten, den ich auch immer sehr genieße, obwohl er sehr nervenaufreibend ist, weil man auch nicht alles selber in der Hand hat. Deswegen, ich werde einfach alles geben. Ich glaube, dass wir 4 und plus der Bundestrainer alles geben werden an dem Wochenende und dann müssen wir das annehmen, was dann dabei rumkommt.
Und das haben wir von Alexandra Ndolo ja auch schon gehört. Sie kann mit Niederlagen und Rückschlägen gut umgehen und sich dann auf neue Aufgaben fokussieren. Was meint denn der Fechtexperte Jonas Wagner vom SED? An welche Situation, Jonas, wird sich Alexandra dann in Sachen Olympia anpassen müssen? Teilnahme vor Ort oder doch nur Zuschauerin am Fernsehgerät?
Also die Chance auf Olympia besteht auf jeden Fall, auch wenn das nicht ganz einfach wird. Bislang ist es aber so, dass, wenn wir jetzt mal auf den letzten anstehenden Weltcup in Kasan blicken, dass bei den Frauen im Degenbereich doch noch alles offen ist. Alexandra hat da sowohl im Einzel als auch mit dem Team die Chance, sich zu qualifizieren. Wobei ich sagen würde, dass die Chance über die Teamwertung doch größer ist. Was aber für Alexandra spricht, ist, dass sie jetzt im Vorfeld einen sehr fokussierten Eindruck gemacht hat. Und es ist ihr und ihren Teamkolleginnen durchaus zuzutrauen, dass sie den letzten Schritt jetzt auch noch gehen. Und der Traum von der ersten Olympiateilnahme könnte natürlich auch nochmal zusätzliche Kräfte freisetzen. Das Problem ist aus meiner Sicht allerdings, dass dieser ganze Modus an sich etwas kompliziert ist und nicht ganz einfach. Es spielen da sehr viele Faktoren eine Rolle. Bei den Teams werden zum Beispiel die 8 verfügbaren Tickets über die Weltrangliste vergeben. Die deutsche Mannschaft kämpft da gerade mit Estland, der Ukraine und Frankreich um den einen europäischen Startplatz. Gleichzeitig müssen sie aber hoffen, dass aus den Top 4 der Weltrangliste, die automatisch qualifiziert sind, kein europäisches Team mehr rausrutscht, weil dann die Chancen wohl futsch wären. In der Einzelweltrangliste liegt Alexandra momentan auf Platz 26 und das wird doch sehr schwer, sich darüber zu qualifizieren, weil nur die 2 besten Europäerinnen, die noch nicht ohnehin mit den Teams qualifiziert sind, einen Platz bekommen. Und wenn dann in Kasan tatsächlich alle Stricke reißen, hätte Alexandra aber immer noch eine allerletzte Chance, über ein europäisches Quali-Turnier das Ticket für Tokio zu lösen, weil da müsste sie auf jeden Fall dann gewinnen und dieses Turnier, das findet Stand jetzt Ende April statt.
Und selbst wenn es in diesem Jahr nicht klappen sollte für Alexandra Ndolo, wäre das auch dann noch nicht das Ende des Olympiatraums. Auch mit aktuell 35 Jahren sehe sie da noch realistische Chancen, sich den trotzdem noch zu erfüllen.
Also ich hatte sowieso vor, weiterzumachen und mindestens noch bis Paris weiter zu trainieren. Und deswegen, wie gesagt, ich hoffe, dass die Spiele stattfinden. Wenn sie nicht stattfinden, hatte ich sowieso noch Ziele über 2021 hinaus.
Sportliche Ziele sicherlich, aber bestimmt auch noch weitere Ziele abseits der Planche. Denn zum Beispiel als Sprachrohr innerhalb der Interessenvertretung Athleten Deutschland wird sie sicherlich auch sich weiter einbringen zum Wohle nachfolgender Sportlergeneration.
Für die Spiele jetzt, für diese Quali muss ich tatsächlich wahrscheinlich das hinnehmen, was über meinen Kopf hinweg entschieden wird. Und für den Zeitraum danach, auch für die nächsten Generationen, da kann man sich, glaube ich, gut einbringen und eben auch versuchen, mit Gruppierungen wie Athleten Deutschland da einfach noch ein bisschen mehr zu erreichen.
Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.